Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaus-Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute feiern wir eine Premiere, denn erstmals dürfen wir eine Frau am Kaffeehaustisch bei uns begrüßen. Eine Vorreiterin zu sein, ist ihr aber ohnehin nicht neu, denn sie ist auch Österreichs erste Frauennationalteamchefin. Es ist uns eine große Freude. Herzlich willkommen, Irene Fuhrmann.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Irene, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Du kannst dich jetzt noch kurz zurücklehnen, denn zum Start stellen wir unseren Gast immer in wenigen Sätzen vor. Irene Fuhrmann ist 40 Jahre jung, ist im 14. Wiener Gemeindebezirk aufgewachsen und ihre sportlichen Anfänge als Fußballerin in einem Verein besteht sie vergleichsweise spät, nämlich mit 20 Jahren ist sie zum USC Landhaus Wien gekommen. Abgesehen von einem einjährigen Gastspiel beim damaligen Champions League-Starter Innsbruck AC war Irene von 2000 bis 2008 durchgehend beim USC Landhaus aktiv. Aufgrund ihrer Leistungen schafft Irene auch den Sprung ins österreichische Frauennationalteam, für das sie in 22 Spielen 3 Tore erzielte. Direkt nach ihrem Karriereende 2008 wechselte sie ins Trainerwesen. Ernst Weber, Rotes Roter Frauen-Nationalteamchef, beförderte sie umgehend zu seiner Co-Trainerin. Von da an ging es innerhalb des ÖFB stetig bergauf. 2011 wurde Irene zur Cheftrainerin des U19 Frauen-Nationalteams ernannt und übernahm zusätzlich den Posten der Individualtrainerin in der ÖFB Frauenakademie. Im Sommer 2020 folgte schlussendlich die Krönung ihrer bisherigen Arbeit. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttl erklärte sie zur Teamchefin des Frauennationalteams.
Irene, du bist als Spielerin zweifache Meisterin und dreifache Cupsiegerin. Hast du als Trainerin die U19-Frauenauswahl des ÖFB zur Europameisterschaft geführt und durftest 2017 auch das rot-weiß-rote Sommermärchen miterleben, wo das österreichische Frauennationalteam mit dir im Betreuerstab den hervorragenden dritten Platz bei der Euro 2017 in den Niederlanden erreicht hat. Welchen Kaffee dürfen wir dir servieren, um auf deine herausragende Laufbahn zurückzublicken und mit dir ein bisschen über Sportbusiness zu philosophieren?
Einen Cappuccino sehr gerne.
Cappuccino warum?
Ja, schwarz ist mir einfach zu intensiv und Milch gibt den notwendigen Touch.
Irene, dann nimm einen Schluck. Und ich stelle dabei die erste Frage. Du bist relativ spät, nämlich mit 20 Jahren, ins aktive Fußballerleben eingestiegen, zum USC Landhaus gekommen. Wie kam es zu dem Entschluss und warum so spät erst zu einem Verein?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber es war einfach zu meiner Zeit so, dass der Frauenfußball medial maximal eine Randnotiz wert war und ich zwar von klein auf Fußball gespielt habe, durch meine Brüder, ich kann mich erinnern, auch in der Volksschule bei Ausflügen gegen die Burschen oder mit den Burschen gekickt habe, auch in der AHS später immer das Wahlfach oder Freifach Fußball besucht habe, aber erst dann, wie ich mein Studium begonnen habe auf der Sportuni, habe ich das Wahlfach Fußball für Frauen besucht. Und die Professorin damals hat mich gefragt, wo ich spiele und ich habe gesagt, na, ich spiele nirgends. Und dann hat sie gemeint, ja, ob ich nicht zu USC Landhaus schauen möchte, weil das ist eigentlich einer der drei Wiener Vereine zum damaligen Zeitpunkt, der in der höchsten österreichischen Liga spielt und dort auch um die Meisterschaft mitspielt. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann schaue ich mir das einmal an. Und so ist es dann eigentlich erst dazu gekommen und das war so, glaube ich, diese erste Weggabelung, die mir meinen Weg auch bereitet hat.
Wir haben uns im Vorfeld auch bei deinem Umfeld erkundigt, warum deine Professorin auf der Uni so begeistert war von dir und haben erfahren, dass du als typische Parkkickerin sozusagen groß geworden bist im Westen Wiens und du hast bei deinen Finden, wenn du im Park gespielt hast, immer die Namen berühmter Fußballer mitkommentiert. Ist dir das Fußballspielen sozusagen immer schon im Blut gelegen?
Die Faszination Fußball haben eindeutig meine Brüder geweckt, vor allem mein 5 Jahre älterer Bruder Peter, der mich immer mitgenommen hat in den Ferdinand-Wolf-Park und da durfte ich mit seinen Freunden kicken, die haben mich akzeptiert, da habe ich mich auch gelernt durchzusetzen und das, was du angesprochen hast mit den Vorbildern oder mit den Namen, die ich währenddessen ich mich mit dem Ball beschäftigt habe, auch immer wieder genannt habe. Das war vor allem dann, wenn ich mich selbst beschäftigt habe, weil ich kann mich erinnern, dass ich fast jede freie Minute eigentlich egal ob es im eigenen Garten war, im Park oder eben auch im Hof, dort einfach ja, durch die Bäume gelaufen bin, eben meine Finten oder gegen die Wand geschossen habe. Und lustig ist, dass zum damaligen Zeitpunkt ja Spieler wie Andy Herauf oder Andreas Herzog aktiv waren und die in meinem Kopf waren, genauso wie Wohlfahrt Lindenberger, und ich eigentlich später all diese Menschen kennenlernen durfte, auch als Arbeitskollegen. Und so im Nachhinein ist das extrem witzig für mich.
Gab es damals auch Fußballerinnen, deren Namen du genannt hast?
Eben nicht. Also deswegen bin ich auch so spät zum Verein gekommen, weil es mir gar nicht bewusst war, dass es Frauenfußball oder Frauenvereine überhaupt gibt. Erst so in den späten 90er Jahren, erstmals wie die Weltmeisterschaft stattgefunden hat, da war mir dann Mia Hamm ein Begriff. Sie war eine sehr bekannte und eine sehr gute amerikanische Fußballspielerin, und das war so die erste, die ich so richtig wahrgenommen habe eigentlich.
Würde die 8-jährige Irene Fuhrmann heute im Park kicken? Welche Namen werden da gefragt?
Ja, es ist, glaube ich, ganz klar, dass Marta als brasilianische FIFA-Weltfußballerin da fallen muss, denke ich. Aber dass es jetzt schon so ist, dass auch sehr viele europäische Fußballerinnen wirklich Spitzenfußballerinnen sind. Wenn ich an Benille Harder denke, dänische Fußballspielerin, oder Midema. Also es gibt ganz viele, die jetzt schon der Öffentlichkeit bekannt sind.
Wie kann man sich den Frauenfußball Anfang der 2000er Jahre sportlich und wirtschaftlich vorstellen? Davon leben hast du wahrscheinlich nicht gekonnt.
Nein, also der Frauenfußball ist in den absoluten Kinderschuhen gesteckt. Wie ich begonnen habe, habe ich sogar noch den Mitgliedsbeitrag bei Ostsee Landhaus beglichen. Wir haben als Meisterinnen Musicalkarten geschenkt bekommen. Also es war wirklich absolutes Hobby. Es ist ja auch heute eigentlich ja noch Amateursport, wenn man es genau nimmt, aber man kann es absolut nicht mehr vergleichen. Also es gibt noch sehr viel zu tun, aber es läuft schon deutlich strukturierter ab als zum damaligen Zeitpunkt.
Du hast mit 20 Jahren den Entschluss gefasst, es mit dem Fußball auf professioneller Ebene zu probieren. Wie hat dein Freundes- und Bekanntenkreis diese Entscheidung aufgefasst? Weil kann man, oder es ist ja grundsätzlich bekannt, dass Frauenfußball ja leider bis heute einer gewissen Skepsis unterliegt.
Ja, also ich habe, es war natürlich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis allen schon bewusst, dass ich Fußball spiele. Als dann der Verein dazu kam, habe ich nur Unterstützung erfahren. Also gerade auf familiärer Ebene, der Bruder war natürlich sehr stolz. Und auch meine Mama, die sich ja nach meinen zwei älteren Brüdern unbedingt eine Tochter gewünscht hat, und zum damaligen Zeitpunkt, so wie du es angesprochen hast, war Frauenfußball sicher nicht der Mädchensport, ist es vielleicht heute auch noch nicht, leider, habe ich einfach hier Unterstützung dahingehend erfahren, dass sie immer gesagt hat, mach das, was dir Spaß macht. Und von daher wurde das begrüßt.
Du hast die meiste Zeit deiner aktiven Karriere beim USC Landhaus in Wien verbracht. In der Saison 2002, 2003 warst du allerdings beim Innsbruck AC engagiert für eine Saison. Warum war das Gastspiel nur auf ein Jahr ausgelegt?
Es war damals einfach so, dass der USC Landhaus war ja der erste Verein, der beim UEFA Women's Cup bei dieser Qualifikationsrunde teilgenommen hat. Dann wurde der IAC FC Tiroler Lohn damals überraschend Meister, weil wir gebatzt haben in einem der letzten Spiele gegen die FC Leoben und nur unentschieden gespielt haben. Und gleichzeitig haben dort viele arrivierte Spielerinnen die Karriere beendet. Und ich war dann am Radar von den Tiroler Vereinsverantwortlichen. Und zum damaligen Zeitpunkt war eigentlich die Vereinstreue extrem groß geschrieben. Und da gab es noch nicht so viele Wechsel. Das war eigentlich ein Novum, und das hat mich einfach gereizt, was Neues zu probieren und vor allem auch ein zweites Mal die Möglichkeit zu haben, in diesem der jetzigen UEFA Champions League sozusagen Erfahrung zu sammeln. Und daher habe ich mich entschieden, nach Innsbruck zu gehen. Warum das nach einem Jahr wieder beendet war, hat vielleicht zwei Gründe. Ein wesentlicher Grund war sicher die schwere Erkrankung meiner Mutter, wo ich einfach zu Hause gebraucht wurde nachher. Und die andere Geschichte war aber auch, dass ich einfach sportlich mich dann dort nicht so weiterentwickelt habe, wie ich mir das selbst vorgestellt habe. Und dann bin ich auch sehr gut wieder aufgenommen worden beim USC Landhaus und habe dort wirklich eine tolle Karriere noch gehabt.
Obwohl du spät mit dem Kicken erst auf professioneller Ebene begonnen hast, warst du eigentlich gefühlt immer Nationalteamspielerin. Ich stelle die Frage jetzt bewusst ganz frech. Hat es damals einfach keine Konkurrenz gegeben oder warst du extrem talentiert?
Ja, ich glaube, es trifft beides wahrscheinlich zu. Also es war sicher noch weniger Breite im Frauenfußball da als heute. Das ist das eine, aber das andere ist schon, dass ich wirklich von klein auf über viele Stunden einfach im 3 gegen 3, 4 gegen 4 einfach Fußball gespielt habe über viele, viele Jahre und da einfach eine besondere Stärke hatte und wirklich technisch versiert war und einfach intuitiv, gerade auf engen Raum, ja, gute Lösungen gefunden habe und von daher auch noch eine zweite Stärke muss ich vielleicht erwähnen, und zwar mein läuferisches Potenzial. Ich war zwar so im Nachhinein gesehen viel zu viel unnötig, viele Kilometer unnötig am Fußballfeld unterwegs, aber das war sicher der zweite Punkt, warum ich es geschafft habe, weil ich nach Nina Aigner, unserem absoluten Aushängeschild zum damaligen Zeitpunkt, oder einer Birgit Hufnagel, ich glaube die drittbeste Athletin auch im Nationalteam damals war.
Kaffeeaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamzer.